NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit einer vierten und letzten Short Story vom amerikanischen Autor Raymond Carver. Und wie findest du das? Volker Hanisch liest die Übersetzung von Helmut Frielinghaus. Carver war 24 Jahre alt, als er seine erste Erzählung veröffentlicht hat. Seine Anerkennung als bedeutender Schriftsteller, die hat sich erst viel später eingestellt, nämlich 1981 mit dem Erzählungsband Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden. Mit kunstvoll einfachen sprachlichen Mitteln erzählt Raymond Carver darin von ganz gewöhnlichen Situationen, von einfachen Menschen, für die in der Literatur sonst eher wenig Platz ist. Eines seiner Markenzeichen außerdem: brüchige Beziehungen, erkaltete Gefühle. Egal wie viel man redet aneinander vorbei.
All der Optimismus, der seine Flucht aus der Stadt so plausibel gemacht hatte, war inzwischen dahin. War am Abend des ersten Tages, als sie durch die dunklen Redwood-Bestände nach Norden fuhren, verflogen. Das hügelige Weideland jetzt, die Kühe, die vereinzelten Farmhäuser im Westen des Staates Washington schienen ihm nichts von dem, was er sich eigentlich wünschte, zu versprechen. Er hatte etwas anderes erwartet. Er fuhr und fuhr mit einem wachsenden Gefühl von Hoffnungslosigkeit und Erbitterung. Er hielt eine Geschwindigkeit von 50 Meilen. Mehr erlaubte die Straße nicht. Schweiß stand ihm auf der Stirn und über der Oberlippe. Und in der Luft überall um sie herum war der scharfe, betäubende Geruch von Klee. Die Landschaft veränderte sich. Der Highway führte plötzlich bergab, über einen Wasserdurchlass hinweg, stieg wieder an und dann hörte die Asphaltdecke auf. Und er steuerte das Auto über eine unbefestigte Landstraße. Eine erstaunliche Staubwolke stieg hinter ihnen auf. Als sie an dem alten Gemäuer eines abgebrannten Hauses vorbeikamen, das etwas zurückgesetzt zwischen Ahornbäumen stand, setzte Emily ihre dunkle Brille ab und beugte sich mit weit aufgerissenen Augen vor. »Das ist doch tatsächlich das alte Haus der Owens«, sagte sie. »Er und Dad waren Freunde. Er hatte eine Brennerei auf dem Dachboden und er hatte ein großes Gespann von Brauereipferden, mit dem er an allen Landwirtschaftsmessen teilgenommen hat. Gestorben ist er an einem Blinddarmdurchbruch, als ich ungefähr 10 Jahre alt war. Das Haus ist ein Jahr später abgebrannt, an Weihnachten. Danach sind sie nach Bremerton gezogen.« »Ach, tatsächlich«, sagte er, »Weihnachten. Dann biege ich hier rechts oder links ab? Emily, rechts oder links?« »Links«, sagte sie, »links.« Sie setzte sich die Brille wieder auf, nahm sie aber eine Sekunde später wieder ab. »Bleib auf dieser Straße, Harry, bis du zur nächsten Kreuzung kommst. Und dann rechts. Danach ist es nur noch ein kleines Stück.« Sie rauchte unablässig, eine Zigarette nach der anderen, und blickte jetzt schweigend hinaus auf die abgeernteten Felder, die vereinzelten Kiefernbestände, die einsamen, verwitterten Häuser. Er schaltete herunter und bog rechts ein. Die Straße fiel langsam ab in ein dünn bewaldetes Tal. In der Ferne vor ihnen, Kanada, vermutete er, sah er eine Bergkette und hinter diesen Bergen eine dunklere, noch höhere Gebirgskette. »Da ist eine kleine Straße«, sagte sie, »wenn man ganz unten ist. Das ist die Straße.« Er bog vorsichtig ab und fuhr den von Wagenspuren gefurchten Weg entlang. Er wartete auf das erste Zeichen von dem Haus. Emily saß neben ihm, nervös, wie er sah, und rauchte wieder. Auch sie wartete auf den ersten Blick auf das Haus. Er blinzelte mit den Augen, als niedrige, struppige Zweige gegen die Windschutzscheibe schlugen. Sie beugte sich leicht vor und berührte mit der Hand seinen Oberschenkel. »Jetzt«, sagte sie. Er verlangsamte das Tempo, sodass das Auto fast stehen blieb, fuhr durch das klare Wasser eines kleinen Rinnsals, das aus dem hohen Gras links von ihm kam, dann durch ein Hartriegeldickicht, das kratzend an der Flanke des Autos entlang fingerte, bevor die kleine Straße wieder anfing. »Da ist es«, sagte sie und nahm die Hand von seinem Oberschenkel. Nach dem ersten beunruhigenden Anblick hielt er die Augen auf den Weg gerichtet. Er sah erst wieder auf das Haus, nachdem er das Auto bei der Haustür zum Stehen gebracht hatte. Dann befeuchtete er sich die Lippen, wandte sich zu ihr und versuchte zu lächeln. »So, da wären wir«, sagte er. Sie sah ihn an, sah überhaupt nicht auf das Haus. Harry hatte immer in Städten gelebt. San Francisco in den letzten 3 Jahren und davor Los Angeles, Chicago und New York. Aber schon seit langem hatte er gern aufs Land ziehen wollen. Irgendwo aufs Land. Anfangs war er sich nicht klar darüber gewesen, wohin er wollte. Er wusste nur, dass er aus der Stadt raus und versuchen wollte, noch einmal neu anzufangen. Ein einfacheres Leben. Das war's, was ihm vorschwebte. Nur das Wesentliche, sagte er. Er war 32 Jahre alt und war sozusagen Schriftsteller. Aber er war auch Schauspieler und Musiker. Er spielte Saxophon und trat gelegentlich mit den Bay City Players auf. Und er schrieb seinen ersten Roman. Er schrieb an dem Roman seit der Zeit, als er in New York lebte. An einem trüben Sonntagnachmittag im März, als er wieder einmal anfing, von einer Veränderung zu sprechen, einem ehrlicheren Leben irgendwo auf dem Land, hatte sie, scherzhaft zuerst, das leerstehende Haus ihres Vaters im nordwestlichen Teil des Staates Washington erwähnt. »Mein Gott«, hatte Harry gesagt, »und dir würde das nichts ausmachen? Das primitive Leben, meine ich? So auf dem Land zu leben?« »Ich bin da geboren«, sagte sie lachend. »Hast du das vergessen? Ich habe auf dem Land gelebt. Es ist okay. Es hat seine Vorteile. Ich könnte wieder da leben.« »Allerdings weiß ich nicht, wie es für dich wäre, Harry. Ob es gut für dich wäre.« Sie sah ihn immerzu an. Ernst jetzt. In letzter Zeit hatte er das Gefühl, dass sie ihn dauernd ansah. »Du würdest es nicht bedauern«, sagte er, »hier alles aufzugeben?« »Ich würde ja nicht viel aufgeben, Harry.« Sie zuckte mit den Schultern. »Aber ich will nicht drängeln, Harry.« »Könntest du da oben malen?«, fragte er. »Ich kann überall malen«, sagte sie. »Und in der Nähe ist Bellingham«, sagte sie. »Da ist ein College. Oder sonst Vancouver oder Seattle.« Sie sah ihn noch immer aufmerksam an. Sie saß auf einem Hocker vor einem halbfertigen, schattigen Porträt von einem Mann und einer Frau und rollte 2 Pinsel in ihre Hand vor und zurück. Das war 3 Monate her. Sie hatten darüber geredet und wieder darüber geredet. Und jetzt waren sie hier. Er klopfte mit den Knöcheln an die Wände neben der Haustür. Solide. Solide Grundmauern. Das ist die Hauptsache, dass man solide Grundmauern hat. Er vermied es, sie anzusehen. Sie war klug und hätte ihm etwas von den Augen ablesen können. »Ich hab dir gesagt, erwarte nicht zu viel«, sagte sie. »Ja, hast du. Ich erinnere mich deutlich«, sagte er und sah sie noch immer nicht an. Er klopfte mit den Knöcheln noch einmal auf das nackte Holz und stellte sich dann neben sie. Seine Ärmel waren hochgerollt in der feuchten Nachmittagshitze und er trug weiße Jeans und Sandalen. »Still, nicht?« »Völlig anders als in der Stadt.« »Gott, ja, aber auch ganz hübsch hier oben.« Er versuchte zu lächeln. »Muss ein bisschen was dran gemacht werden, das ist alles. Ein paar Kleinigkeiten. Kein schlechtes Haus, falls wir bleiben wollen. Nachbarn werden uns jedenfalls nicht stören.« »Wir hatten hier Nachbarn, als ich ein kleines Mädchen war«, sagte sie. »Man musste ein Stück fahren, wenn man sie besuchen wollte.« Aber es waren Nachbarn. Die Tür ging schief auf. Das obere Scharnier war locker. Keine große Sache, befand Harry. Langsam gingen sie von Zimmer zu Zimmer. Er gab sich Mühe, seine Enttäuschung zu verbergen. 2-mal klopfte er an die Wände und sagte, »Solide«, oder »Häuser wie dieses werden heute gar nicht mehr gebaut«. Man kann eine Menge anfangen mit so einem Haus. Sie blieb vor einem großen Zimmer stehen und holte tief Atem. Deins? Sie schüttelte den Kopf. Und wir könnten die Möbel, die wir brauchen, von deiner Tante Elsie bekommen? Ja, alles, was wir brauchen, sagte sie. Das heißt, falls wir das wollen, hier bleiben wollen. Ich dräng dich nicht. Es ist nicht zu spät, wir können noch umkehren. Es ist nichts verloren. In der Küche fanden sie einen Holzofen und eine Matratze, die an die Wand gestellt war. Wieder im Wohnzimmer sah er sich um und sagte, »Ich dachte, es gäbe hier einen offenen Kamin. Ich habe nie gesagt, dass in dem Haus ein Kamin ist. Ich hatte mir einfach nur so vorgestellt, aus irgendeinem Grund, dass es einen Kamin geben würde. Auch keine Steckdosen«, sagte er einen Moment darauf. »Dann, und keine Elektrizität. Auch keine Toilette«, sagte sie. Er befeuchtete sich die Lippen. »Also«, sagte er und wandte sich ab, um etwas in der Ecke zu untersuchen. »Ich nehme an, wir könnten eines dieser Zimmer mit einer Wanne und allem ausstatten und jemanden holen, der die Klempnerarbeiten macht. Aber Elektrizität ist was anderes, findest du nicht? Ich meine, lass uns all diese Dinge ins Auge fassen, wenn wir soweit sind. Eins nach dem anderen. Ist das richtig? Findest du nicht auch? Lass uns zusehen, dass wir uns von all dem nicht unterkriegen lassen. Okay?« »Ich wünschte, du wärst mal still«, sagte sie. Sie drehte sich um und ging hinaus. Eine Minute später sprang er die Stufen hinunter und atmete die Luft ein. Und sie steckten sich beide eine Zigarette an. Eine Schar Krähen stieg am anderen Ende der Wiese auf und flog langsam und geräuschlos in den Wald. Sie gingen zur Scheune hinüber und blieben zwischendurch stehen, um die verkümmerten Apfelbäume in Augenschein zu nehmen. Er brach einen der trockenen Zweige ab und drehte ihn immer wieder in der Hand herum, während sie neben ihm stand und eine Zigarette rauchte. Es war eine friedliche, mehr oder weniger ansprechende Landschaft. Und er fand es angenehm, das Gefühl zu haben, dass etwas Dauerhaftes, etwas wirklich Dauerhaftes ihm gehören könnte. Er wurde von einer jähen Zuneigung zu dem kleinen Obstgarten ergriffen. »Die kriegen wir wieder zum Tragen«, sagte er. »Brauchen Wasser und dass man sich ein bisschen um sie kümmert, das ist alles.« Er sah sich schon aus dem Haus kommen, mit einem Weidenkorb und dicke, rote Äpfel pflücken, noch feucht vom Morgentau. Und ihm wurde klar, dass die Vorstellung etwas Anziehendes für ihn hatte. Ihm war ein bisschen heiterer zumute, als sie sich der Scheune näherten. Er untersuchte einen Moment lang die alten Nummernschilder, die an das Tor genagelt waren. Grüne, gelbe, weiße Nummernschilder des Staates Washington, inzwischen alle verrostet. 1922, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 1949. Er studierte die Jahreszahlen, als ob er glaubte, ihre Folge könnte womöglich Aufschluss geben über irgendeinen Code. Er schlug den hölzernen Riegel zurück und zog und rüttelte an dem schweren Tor, bis es aufschwang. Die Luft drinnen roch ungewohnt, aber er fand, dass es kein unangenehmer Geruch war. »Es regnet hier viel im Winter«, sagte sie. »Ich kann mich nicht erinnern, dass es je im Juni so heiß war.« Sonnenlicht stach durch die Spalten im Dach. »Einmal hat Dad außerhalb der Saison ein Reh geschossen. Ich war etwa, ich weiß nicht mehr, 8 oder 9 so ungefähr.« Sie wandte sich ihm zu, als er bei dem Tor stehen blieb, um sich ein altes Pferdegeschirr anzusehen, das dort an einem Nagel hing. Dad war hier in der Scheune mit dem Reh, als der Jagdaufseher in den Hof einbog. Es war dunkel. Mutter schickte mich her, ich sollte Dad holen. Und der Jagdaufseher, ein großer, untersetzter Mann mit Hut auf dem Kopf, kam hinter mir her. Dad trug eine Lampe in der Hand und kam gerade vom Heuboden herunter. Er und der Jagdaufseher plauderten ein paar Minuten lang. Das Reh hing da, aber der Jagdaufseher sagte nichts. Er bot Dad Kautabak an, aber Dad lehnte ab. Er hatte nie Kautabak gemocht und wollte auch jetzt nichts davon nehmen. Dann zog mich der Jagdaufseher am Ohr und ging. Aber ich will an so etwas gar nicht denken, fügte sie schnell hinzu. Ich habe jahrelang nicht an diese Sachen gedacht. Ich will keine Vergleiche ziehen, sagte sie. Nein, sagte sie. Sie trat einen Schritt zurück und schüttelte den Kopf. Ich werde nicht weinen. Ich weiß, das klingt melodramatisch und einfach nur dumm, und es tut mir leid, dass ich melodramatisch und dumm rede. Aber die Wahrheit ist, Harry... Sie schüttelte wieder den Kopf. Ich weiß nicht. Vielleicht war es ein Fehler, hierher zurückzukommen. Ich spüre deine Enttäuschung. Du weißt das doch gar nicht, sagte er. Nein, das stimmt, ich weiß es nicht, sagte sie. Und es tut mir leid, ich möchte dich wirklich nicht beeinflussen, weder so noch so. Aber ich glaub nicht, dass du bleiben möchtest. Möchtest du? Er zuckte mit den Schultern. Er zog eine Zigarette heraus. Sie nahm sie und hielt sie. Sie wartete auf ein Streichholz, wartete darauf, dass seine Augen ihren begegnen würden, über dem Streichholz. Als ich klein war, fuhr sie fort, wollte ich zum Zirkus gehen, wenn ich erwachsen war. Ich wollte keine Krankenschwester und keine Lehrerin werden, auch nicht Malerin. Nein, damals wollte ich nicht Malerin werden. Ich wollte Emily Horner werden, Hochseilartistin. Hier in der Scheune habe ich geübt, auf den Balken zu balancieren. Der große Balken da oben, auf dem bin ich hunderte von Malen hin und her gegangen. Sie fing an, etwas anderes zu sagen. Doch dann zog sie an ihrer Zigarette und trat sie mit dem Absatz aus und stampfte die Kippe sorgfältig in die Erde. Er hörte draußen vor der Scheune einen Vogel rufen. Und dann hörte er, wie oben auf dem Heuboden etwas über die Bretter trippelte. Sie ging an ihm vorbei, hinaus ins Licht und ging dann langsam durch das tiefe Gras auf das Haus zu. »Was sollen wir machen, Emily?« rief er hinter ihr her. Sie blieb stehen und er kam an ihre Seite. »Am Leben bleiben«, sagte sie. Dann schüttelte sie den Kopf und lächelte schwach. Sie berührte seinen Arm. »Gott, ich glaube, wir stecken ganz schön in der Klemme, nicht? Aber das ist auch alles, was ich dazu sagen kann, Harry.« »Wir müssen uns entscheiden«, sagte er und wusste nicht genau, was er meinte. »Du entscheidest, Harry, wenn du nicht schon entschieden hast. Es ist deine Entscheidung. Ich würde genauso gern zurückgehen, falls das es dir irgendwie leichter macht. Wir bleiben ein oder zwei Tage bei Tante Elsie und fahren dann zurück. In Ordnung? Aber gib mir eine Zigarette, ja? Ich gehe jetzt rauf zum Haus.« Er trat dichter zu ihr und dachte, sie würden sich vielleicht umarmen. Er wollte es gern. Aber sie rührte sich nicht. Sie sah ihn nur fest an. Und so tippte er ihr mit dem Zeigefinger auf die Nase und sagte, »Ich bin in einem Weilchen bei dir.« Er sah ihr nach. Er blickte auf die Uhr, drehte sich um und ging langsam über die Weide auf den Wald zu. Das Gras reichte ihm bis zu den Knien. Kurz bevor er in den Wald trat, fand er da, wo das Gras langsam dünner wurde, eine Art Pfad. Er rieb sich die Nasenwurzel unter seiner dunklen Brille, blickte zurück auf das Haus und die Scheune und ging weiter. Langsam. Eine Wolke von Mücken begleitete ihn, während er ging. Er blieb stehen, um sich eine Zigarette anzuzünden. Er wedelte die Mücken weg. Er blickte wieder zurück. aber jetzt konnte er weder das Haus noch die Scheune sehen. Er stand da und rauchte und fing an, die Stille zu spüren, die im Gras und in den Bäumen war und in den Schatten weiter hinten in den Bäumen. War es nicht das, wonach er sich gesehnt hatte? Er ging weiter und hielt Ausschau nach einem Platz, wo er sich hinsetzen konnte. Er zündete sich eine neue Zigarette an und lehnte sich an einen Baum. Er nahm ein paar Späne von dem weichen Boden zwischen seinen Beinen auf. Er erinnerte sich an einen Band mit Theaterstücken von Gelde Rode, der zuoberst auf den Sachen auf dem Rücksitz des Autos lag. Und dann erinnerte er sich an einige der kleinen Städte, durch die sie am Morgen gefahren waren. Ferndale, Linden, Custer, Nooksack. Plötzlich musste er an die Matratze in der Küche denken. Ihm wurde klar, dass sie ihm Angst gemacht hatte. Er versuchte, sich Emily beim Balancieren auf dem hohen Balken in der Scheune vorzustellen. Aber auch das machte ihm Angst. Er rauchte. Er hatte das Gefühl, eigentlich sehr ruhig zu sein, wenn er alles recht bedachte. Er würde nicht hierbleiben. Er wusste es. Aber es beunruhigte ihn nicht, dass er es jetzt wusste. Es gefiel ihm, dass er sich so gut kannte. Er würde zurechtkommen, beschloss er. Er war erst 32, noch nicht so alt. Er war im Moment in der Klemme. Er konnte sich das eingestehen. Das war schließlich, so sagte er sich, das Leben. Oder etwa nicht. Er drückte die Zigarette aus. Nach einem Weilchen zündete er sich eine neue an. Als er um die Ecke des Hauses kam, sah er sie ein Rad schlagen. Sie landete mit einem kleinen Bums, leicht geduckt, und dann sah sie ihn. »Hey«, schrie sie und lächelte gefasst. Sie stellte sich auf die Fußballen, die Arme über dem Kopf seitwärts ausgestreckt, und beugte sich dann zur Seite. Sie schlug noch zwei Räder, während er ihr zusah, und dann rief sie, »Und, wie findest du das?« Sie ließ sich locker in einen Handstand fallen, gewann ihr Gleichgewicht und begann sich zitterig und schwankend in seine Richtung zu bewegen. Das Gesicht gerötet, die Bluse vor ihrem Kinn herunterhängend, die Beine wie wild rudernd. So kam sie auf ihn zu. »Hast du dich entschieden?« fragte sie außer Atem. Er nickte. »Und?« sagte sie. Sie ließ sich auf die Schulter fallen und rollte sich auf den Rücken. Und dann bedeckte sie mit dem einen Arm ihre Augen vor der Sonne, als wollte sie ihre Brüste entblößen. Sie sagte, »Harry!« Er wollte eine Zigarette mit seinem letzten Streichholz anzünden, als seine Hände zu zittern begannen. Das Streichholz ging aus, und er stand da und hielt den leeren Streichholzbrief und die Zigarette und starrte auf die weite Wand der Bäume am Ende der hellen Wiese. »Harry, wir müssen uns lieben«, sagte sie. »Wir müssen uns nur lieben«, sagte sie.
Und wie findest du das? Das war die letzte von insgesamt 4 Kurzgeschichten vom US-amerikanischen Autor Raymond Carver in Am Morgen vorgelesen auf NDR Kultur. Volker Harnisch hat gelesen aus der Übersetzung von Helmut Frielinghaus, eine Produktion von NDR Kultur in der Regie von Anna Hartwig. Thank you.
Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Felix Sprung. Bei der Artenschutzkonferenz der Vereinten Nationen in Kolumbien zeichnet sich bislang kein Kompromiss darüber ab, wie der globale Naturschutz künftig bezahlt werden soll. Die sogenannte COP16 sollte heute zu Ende gehen, jetzt steht aber eine Verlängerung im Raum. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Sören Harms.
Seit fast 2 Wochen debattieren täglich 40.000 Menschen in Cali darüber, wie unsere Erde nicht noch mehr Tier- und Pflanzenarten verliert. Täglich sterben derzeit bis zu 150 Arten, schätzen UN-Experten. Es geht auch ums Geld, denn klar ist, dort, wo die größte Artenvielfalt herrscht und wo riesige Landstriche enorm wichtig sind fürs Weltklima, dort fehlt auch das Geld, diese Biotope zu erhalten, in den Regenwaldländern zum Beispiel. Daher hat die Konferenz vor 2 Jahren in Kanada zwar festgelegt, dass wohlhabende Staaten jährlich gut 18 Milliarden Euro für den Naturschutz in Entwicklungsländern geben sollen, aber wer wie viel zahlt,